Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Steht wo? Johannes 3, Vers 16. Jawohl. Das Evangelium in einer Nussschale, kann man sagen, in einem Satz alles Wichtige eigentlich gesagt. Einer der bekanntesten Bibelverse, Johannes 3, Vers 16. Sie kennen den alle. Man weiß dann immer nicht gleich, wo es steht, aber gehört haben Sie das alle schon 100 Mal, davon bin ich überzeugt. Aber was steht eigentlich direkt davor in diesem Gespräch mit Nikodemus? Das ist interessant. Die zwei Verse vorher, da heißt es, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das ist interessant. Ein Vergleich. Und wie Mose das damals gemacht hat, so macht das Jesus, so macht der Menschensohn das heute. Letzte Woche war ich, glaube ich, nicht hier, aber da habe ich auch über den Sündenfall, über 1. Mose 3 und die Schlange gepredigt. Heute kommen schon wieder die Schlangen. Das wollen wir uns näher anschauen. Wo steht das mit dem Mose? Im 4. Buch Mose, Kapitel 21. Israel ist beim Auszug aus Ägypten und wandert durch die Wüste. Mama, was gibt es denn heute zu essen? Fragen viele Kinder, höre ich zu Hause auch jeden Tag. Die Kinder in Israel haben das auch gefragt. Aber sie kannten die Antwort eigentlich schon. Manna. Schon einige Jahre waren die Israeliten in der Wüste unterwegs. Jeden Tag hat Gott sie versorgt mit Manna. Sonst müssten die Israeliten verhungern. Aber daran dachten sie nicht. Sie dachten nur daran, dass sie mal wieder was anderes essen wollten. Sie wurden unzufrieden. Mose geht durch das Lager und er wird böse angeschaut. Warum hast du uns bloß aus Ägypten geführt, schimpft jemand. Du bist schuld daran, dass es uns jetzt so schlecht geht. Moses seufzt, immer wieder das Gleiche. Warum danken sie nicht Gott dafür, dass er sie behütet, dass er überhaupt was zu essen bringt? Warum schimpfen sie immer wieder? Mose ist traurig, Gott auch. Gott war doch bei den Israeliten. Aber sie vergessen ihn immer wieder. Sie lehnen sich gegenüber ihm auf und werden schuldig. Das war Gott nicht egal. Und dann heißt es wörtlich in der Bibel, 4. Mose 21, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Das ist ein hartes Wort. Paulus greift es auf in 1. Korinther 10, 9 bis 11. Paulus schreibt, lasst uns nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen Gott versucht haben und wurden von den Schlangen umgebracht. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen gemurrt haben und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung. Paulus greift es auf, dieses harte Gerichtswort. Die Geschichte ist Gott sei Dank dort nicht zu Ende. Es steckt auch ein Evangelium mit drin in dieser alttestamentlichen Geschichte. Denn die Israeliten merken, immer wenn Gott sie irgendwie straft, wissen sie eigentlich, wir haben gesündigt. Das war damals sehr eindeutig, ist heute bei uns nicht mehr ganz so eindeutig oft. Die Leute kommen deswegen zu Mose und sagen, wir haben gesündigt gegen dich und gegen Gott. Bitte doch beim Herrn, übernimm die Fürbitte, dass er die Schlangen von uns wegnehme. Mose macht es gerne, er macht gern Fürbitte. Das ist was Schönes. Mose ist ein Fürbitter, ein Vorbild für uns. Und Gott antwortet auch. Er bleibt nicht bei dieser Todesstrafe. Barmherzigkeit ist sein Vorname. Er schenkt einen Ausweg. Er schenkt einen Ausweg. Denn er antwortet Mose und sagt zu ihm, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Die Israeliten wollten eigentlich, dass er die Schlangen wegnimmt. Darum haben sie gebeten. Gott hätte die Schlangen sicherlich weggenommen. Er hätte die wegnehmen können. Er hat sie auch gebracht. Aber er hat es nicht gemacht. Das ist interessant. In großer Eile machen die Israeliten sich an die Arbeit. Sie formen eine Schlange aus Kupfererz oder Bronze. So ganz genau weiß man das nicht. Mose hängt sie an einen großen Holzstab auf und oben ist die Schlange und stellt sie mitten im Lager auf. Von überall kann man die Schlange dann sehen. Die Boten eilen durchs Lager und rufen überall, schaut auf diese eherne Schlange. Manche werden vielleicht gespottet haben. Was soll das helfen, das Ding, ja? Götzendienst. Manche von denen starben. Wer aber aufschaute, ach, nur mit einem Blick, der blieb leben. Ich sehe da vielleicht Menschen ankriechen, todwund, sterbend. Und dann ein Blick und neues Leben überströmt sie. Es ist eine unfassbare, unglaubliche, wunderbare Geschichte. Es war nicht die Schlange, die gesund machen konnte. Gott hat es getan, aber er wollte sehen, dass die Menschen ihm vertrauen. Dass sie auf ihn schauen, auf die Schlange. Diese eherne Schlange, hebräisch Nehushtan, ist wichtig geworden für die Israeliten. Es wird viel im Alten Testament darüber berichtet. Die Heilung derer, die die Schlange angeschaut haben, wird zu den Heilstaten Gottes erzählt, zum Beispiel 5. Mose 8, Vers 15. Der König Hiskia muss dann aber diese Figur zerstören. Im 2. Könige 18 wird es geschildert, weil die Figur dann tatsächlich zu Götzendienst missbraucht wurde. Es ist aber eine großartige Rettungsgeschichte, ein Zeichen der Güte Gottes in der Wüste. Ein Blick und du hast Leben. Wir wollen uns heute das Kreuz Christi deuten lassen nach diesem alttestamentlichen Vorbild. Denn Jesus greift genau das auf. 1000 Jahre später sagt er, ein Blick auf das Kreuz und du hast Leben. Er steigert das noch, nicht ins Unendliche, sondern ins Ewige. Ein Blick und du hast ewiges Leben. Das heißt, Jesus sagt, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Wir sind die Israeliten. Auch wir, unser Leben ist manchmal wie eine Wüstenwanderung. Manchen kommt das auch so vor. Wir werden auch von Gott versorgt und behütet, aber wir werden auch manchmal ungeduldig und murren. Das Ziel, das gelobte Land, Israel, für uns der Himmel, gerät manchmal aus dem Blick. Das passiert mit den Jahren. Und dann kommen Giftschlangen. Und das kennt, glaube ich, jeder von uns. Giftschlangen, Krankheit, Schuld, Angst, Hass, Tod, also all dieses Dunkle, Teuflische. Wenn jemand von einer Giftschlange gebissen wird, dann ist das Gift in seinem Körper. Man kann es nicht einfach wieder rausholen. Man braucht ein Gegenmittel dafür. Das gibt es heute oft, auch nicht bei jeder Schlange. Und in der Wüste hatten die Israeliten gar nichts davon. Sie konnten damals nichts dagegen tun, selber. Was ist bei uns heute das Gift, das Schlangengift? Wie kommt es zu solchen Vergiftungen? Wir haben auch ein Gift in uns, nicht von einer Schlange, sondern von der Sünde. Also doch irgendwie doch von einer Schlange, 1. Mose 3. Das Gift der Schlangen ist tödlich. Die Menschen damals versuchten irgendwie den Schlangen zu entkommen. Sie krochen in ihre Zelte, dort waren die Schlangen. Sie krochen aus ihren Zelten raus, dort waren die Schlangen. Überall, sie konnten nicht fliehen. Überall konnte es ihnen passieren, dass sie gebissen wurden. Das Gift der Schlangen war tödlich, so wie das Gift der Sünde überall ist und wir können davor kaum fliehen. Vergiftet. Ein drastisches, aber ich würde sagen auch passendes Bild für die Sünde. Gibt es Heilung gegen dieses Gift? Wir schauen an die Apotheken. Was ist da zu sehen? Das Apothekenzeichen. Also wir haben das alle vor Augen. Ja? Es ist also rot und da ist auch so eine Schlange. Ich habe noch nachgelesen, das nennt man den Esculapstab. Es kommt aus der griechischen Mythologie und das ist jünger als diese Geschichte von Mose. Und dieses Apothekenzeichen ist von Mose, ich sag mal, abgeguckt. Ist eigentlich genau das Gleiche. Also, auch Apotheke, was gibt es für Heilung angesichts der Gifte? Im Menschlichen, ja. Ist interessant. Wie unter Mose die Schlangen unschädlich gemacht wurden, so macht Jesus die Schlange unschädlich. Er ist das Gegengift. Der Versucher, der Feind, wird endgültig besiegt. Johannes 3, Vers 14, diese beiden Verse, sie geben uns einen Blick vom Gipfel über die ganze Heilsgeschichte, vom ersten Buch der Bibel, über Mose bis zur Ewigkeit. Also wunderbar. Es ist Gottes Auftrag damals, bei Mose, aber auch bei Christus gewesen, dass eine eherne Schlange erhöht wird. Was heißt das, erhöht? Das heißt erstmal ganz wörtlich, an einem Pfahl hoch aufgerichtet, an einer Holzstange hoch aufgerichtet. Jesus vergleicht sich mit dieser Schlange. Wie damals die Schlange, so wird Jesus Christus erhöht. Und zwar im doppelten Sinne. Zum einen, auch er wird an einen Holzpfahl erhöht, aufgerichtet. Er wird gekreuzigt. Das heißt erhöht. Im Johannesevangelium ist aber mindestens genauso wichtig. Erhöht heißt bei Johannes der Aufstieg zur himmlischen Herrlichkeit. Jesus ist bei Johannes auch immer schon der Verherrlichte, der Christus, der Ewige. Beides gehört zusammen. Als dieser im doppelten Sinne erhöhte Christus, der Gekreuzigte und der ewig im Himmel Verherrlichte, so spendet Jesus Christus Leben. Wer auf ihn schaut, wer auf ihn vertraut, das ist keine Magie. Es geht nicht darum, dass ich mir ein Kreuz kaufe, um das immer anzugucken und dann habe ich es schon. Es geht darum, auf ihn zu schauen, ihm zu vertrauen. Der Glaube an Gott rettet. Gott nimmt manche Schlangen nicht weg, auch wenn das oft unser Gebet ist. Er nimmt manche Krankheit, manchen Tod, manche Schuld, manchen Hass nicht so weg, wie wir es wollen. Aber er sagt uns, schau davon weg und schau hin zum Kreuz. Dieses Bild ist in der früheren Zeit sehr, sehr wichtig geworden. Und wir haben das in vielen Kirchen, Kanzeln, Altären, sehen wir diese eherne Schlange. Das ist sehr häufiges Motiv. Warum? Die meisten Kirchen sind ziemlich alt. Und in der Reformationszeit zum Beispiel war das eines der wichtigsten Motive und Symbole, die es überhaupt gibt. Bei jedem Ausbruch der Pest hat man Münzen geprägt und Taler, das Geld, Vorderseite die eherne Schlange, Rückseite Kreuz, um sich daran festzuhalten. Weg von der Pest hin zu Christus. Philipp Melanchthon, guter Freund von Luther, hat das zu seinem Wappen gemacht, zu seinem Symbol. Luther hatte die Lutherrose, Melanchthon hatte die eherne Schlange. Ein ganz wichtiges Motiv. Martin Luther, für ihn war das auch zentral, deswegen aus einer Predigt von ihm für die Bereitung zum Sterben. Es gab damals oft so Predigten oder Bücher, wo man sich für das eigene Sterben vorbereiten konnte. Der Tod war viel präsenter als heute. Das ist eine Literaturgattung, die es heute kaum noch gibt. Martin Luther predigt von der Bereitung zum Sterben und den 10. Punkt möchte ich gern zitieren. Luther schreibt: Du darfst den Tod nicht an und für sich ansehen oder betrachten, auch nicht in dir oder deiner Natur, auch nicht in denen, die durch Gottes Zorn getötet worden sind und die der Tod überwunden hat. Sonst bist du verloren und wirst mit ihnen überwunden. Vielmehr musst du den Tod stark und emsig nur in denen ansehen, die in Gottes Gnade gestorben sind und den Tod überwunden haben, vor allem in Christus, sodann in allen seinen Heiligen. Sieh, an diesen Bildern wird dir der Tod nicht zum Schrecken oder Grauen, vielmehr verachtet und getötet und durch das Leben erwürgt und überwunden. Denn Christus ist nichts als lauter Leben. Je tiefer und fester du dir dieses Bild einprägst und ansiehst, desto mehr fällt des Todes Bild dahin und verschwindet von selbst, ohne alles hin und her zerren und streiten, und so hat dein Herz Frieden. Wie es in der Offenbarung 14, Vers 13 steht, selig sind, die in dem Herrn Christus sterben. Darauf ist 4. Mose 21, Vers 9 hingewiesen. Als die Kinder Israels von den feurigen Schlangen gebissen waren, durften sie sich nicht mit diesen Schlangen hin und her zerren, sondern sie mussten die tote, eherne Schlange ansehen. Da fielen die Lebendigen von selbst ab und gingen zugrunde. Ebenso darfst du dich auch nur um den Tod Christi kümmern, dann wirst du das Leben finden. Wenn du aber den Tod, die Angst und die Nöte anderswo ansiehst, dann tötet das dich durch große Unruhe und Pein. Darum sagt Christus, in der Welt werdet ihr Unruhe haben, in mir aber den Frieden. 500 Jahre alt, aber ein kräftiges Wort. Reformationsjahr kann man immer mal Luther zitieren, denke ich. Und schließen möchte ich nicht mit Luther, sondern mit Spurgeon. Großer englischer Prediger, den wir kennen. Er erzählt in seiner Autobiografie, wie es in seinem Leben zu diesem rettenden Blick auf Jesus kam. Er war einen Sonntagsmorgen, vielleicht so wie uns, zum Gottesdienst in London unterwegs. Aber anders als bei uns wurde er von einem Schneesturm überrascht. Er suchte in einer Nebenstraße Zuflucht in einer Kapelle der sogenannten Primitivmethodisten. So hießen die tatsächlich. Spurgeon wusste von denen nicht viel, sondern nur, dass sie so laut singen, dass man davon Kopfschmerzen bekommt. Ein Laienbruder sprach nun über das Wort Jesaja 45, 22. Nach der englischen Übersetzung: Schaut auf mich und ihr werdet gerettet werden, all ihr Enden der Erde. Nachdem er das Wort erklärt hatte, richtete er seine Augen auf den jungen Spurgeon. Junger Mann, Sie sehen sehr elend aus. Und Sie werden immer elend sein. Elend im Leben und elend im Tode. Wenn Sie diesen Worten nicht gehorchen. Junger Mann, schau auf Jesus Christus. Schau! 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 Du musst nichts tun, als nur schauen. Und du wirst leben. Das ist ganz schön direkt, ja? Damit sollten wir auch mal anfangen. Wir sind etwas zurückhaltender. Spurgeon berichtet auf jeden Fall weiter. Plötzlich und auf einmal sah ich den Weg der Erlösung. Genau so war es doch mit der ehernen Schlange gewesen, als sie erhöht worden war. Da mussten die Leute nur auf sie schauen und sie wurden gerettet. So war es auch bei mir. Ich hatte erwartet, 50 Dinge tun zu müssen, aber als ich dieses Wort hörte, schau, da schien es für mich das schönste Wort der Welt zu sein. Ach, ich hätte mir die Augen aus dem Kopf schauen können. An diesem Ort und in diesem Augenblick wich der Schleier, die Dunkelheit verschwand und im gleichen Moment sah ich die Sonne. Was für eine Veränderung hatte zwischen 10:30, als ich in die Kapelle kam, und 1:30, als ich wieder zu Hause war, in mir stattgefunden. Ich war aus der Dunkelheit in ein wunderbares Licht getreten, aus dem Tod in das Leben, einfach indem ich auf Jesus geschaut hatte. Das schreibt Spurgeon selbst, und am Ende seines Lebens, nachdem er tausende von Predigern ausgebildet hatte, sagte er: Meine Theologie wird immer einfacher. Sie besteht jetzt nur noch aus 4 Worten. Jesus starb für mich. Schau auf Jesus, er starb für dich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Jesus Christus. Amen.